mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Oh, hello! Freunde, schön, dass ihr da seid. Bei uns heute eine Legende zu Gast, nämlich Olli Dittrich.
Wirklich eine Legende, zu dem muss man gar nicht mehr so viel sagen. Ne? Das ist einfach, der war schon immer da, seitdem es Fernsehen gibt, finde ich so gefühlt.
Ja, und sag ich mal, für die Zeiten, wo er nicht im Fernsehen war, diese Akteure und Protagonisten der damaligen Zeit, die kann er alle imitieren.
Das stimmt,
ist das Tolle.
Das stimmt.
Wir reden über weite Strecken mit ihm als Ditsche.
Was sich
gar nicht vermeiden lässt. Ne? Der rutscht natürlich, also sobald du Ditsche ansprichst, rutscht Olli Dittrich in Ditsche rein und verweilt da Gott sei Dank auch relativ lange. Was natürlich sehr lustig ist, weil die Welt durch Ditsches Augen zu sehen, das ist eine tolle Sache.
Ja, eine besondere, wirklich, wirklich toll. Und super Typ, ihr habt gut gematcht. Schönes Gespräch.
Ja, dann hören wir es uns doch einfach mal an, oder? Heute Olli Dittrich, der wahrscheinlich Oliver heißt, aber unter Oliver Dittrich würde man den gar nicht kennen. Olli Dittrich, alias Ditsche, hier bei uns mit den Waffeln einer Frau. Oh Gott, ich freue mich so auf den heutigen Tag, denn es ist ein Mann hier bei mir, der mit dem ich irgendwie viel verbinde, den ich aber sehr selten sehe. Olli Dittrich!
Barbara Schöneberger!
Das stimmt.
Ja, Thomas Gottschalk hat ja an solchen Stellen gern auch mal einen Namen vergessen, ne?
Du, ich war einmal bei ihm in der Sendung, als er jetzt zum Schluss schon die Late Night gemacht hat. Diese Vorabend-Late Night. Und war an allen Sachen, die da rumstanden, war hinten drauf, so dass es von der Kamera abgewandt war, die Namen des jeweiligen Gastes aufgedruckt. Das war wie in einem Sketch auf seiner Kaffeetasse, auf dem Bilderrahmen, an einem Computerbildschirm, überall. Das, egal in welche Richtung er guckte, er immer sah, wer da war.
Ja, er hat ja mal bei Wetten, dass, glaube ich, es war Tina Turner, Gott hab sie selig, als die dann schließlich auftrat.
Ja.
Always a pleasure. Und hier ist die Lady Turner. So, ne, weil er war schon ein Aussetzer, ne?
Frau Turner.
Aber Frau Turner, da ist sie wieder. Ne?
Ja. Schön ist auch,
Frau
wenn man
Turner
noch in die falsche Richtung zeigt, weil große Shows haben immer auch viele Ausgänge und dann guckt man dann da und dann geht aber da hinten das Tor auf. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Aber ich kenne natürlich als Moderatorin den Moment, diese Zehntelsekunde, wo du weißt, jetzt müsste der Name kommen und er kommt nicht. Hast du Blackouts gehabt schon?
Blackouts, ich überlege gerade, also Ditsche ist ja eine Steilvorlage für mögliche Blackouts, weil das ja immer freie Rede ist, improvisiert und in dem Moment zu gestalten. Da kann man sozusagen die groben Themen, die ich mir immer so vorbereite, dann möglicherweise mal was nicht zusammenkriegen. Aber bei Namen ist es manchmal so.
Ja.
Und ich weiß es, dass Loriot, Gott hab ihn sehr selig, mit dem ich wirklich die, und das ist ohne falsches Pathos, große Ehre hatte, bis zu seinem Tod noch freundschaftlich verbunden zu sein, auch immer mal wieder telefoniert habe und so, und dass ihm gelegentlich mal und am besten war, ihm Namen nicht mehr einfielen. Und am besten war, wie ihm der Name von Rudi Carrell nicht mehr eingefallen ist. Und das war so ähnlich wie bei seinem Sketch. Er hat auch mal so ein Sketch.
Wie dieser Fußballer, der dieses Auto fährt, den Ferrari, nein.
Ja. Ja, dieser Blonde? Nein, und so dieser andere und wie hin und Heinz Rühmann? Nein, und so, ne? Und da fiel ihm dann selber der Name von Carrell nicht ein. Und vollkommen wurscht. Ich habe übrigens, was du erzählt hast mit diesen Namen, ganz lustig, auch wieder Ditsche, tut mir leid, aber das ist halt, ich hatte ja mal Uwe Seeler, auch ihn, Gott hab ihn selig, den habe ich wirklich verehrt. Das war ja mein großer Meister meiner Kindheit, als ich noch vorhatte, Fußballer zu werden. Sozusagen das Show-Business-Talent und die Ambitionen noch geschlummert haben, sagen wir mal so. Den hatte ich ja bei Ditsche auch zu Gast. Und der hatte den ehrvollen Satz, ganz am Ende zu sagen, halt die Klappe, ich habe Feierabend. Das, was Schildkröte immer gesagt hat. Und da habe ich ihm das vorsichtshalber, einen Tesakrepp auf den Tisch gelegt und habe das da drauf geschrieben. Habe ich gesagt, Uwe, wenn du denn in dem, das ist ein wichtiger Moment, sage ich, Uwe. Ne? Also da musst du, und das hat er aber super gemacht dann. Er hatte schon vorher 3 Bier drin und saß die ganze Zeit da auf dem Hocker. Und hinterher hat er dann zu mir gesagt, oh, ich musste beißen. Sagt er dann. Ja, ja. So, damit er nicht lacht, ne, wollte sich zusammenreißen.
Aber es ist ja so, wenn man oft eine einzige Sache machen soll, also das ist bei mir ganz häufig schief gegangen. Also ich bin ja total jemand, ich kriege sofort eine Verkrampfung, wenn ich weiß, gleich muss ich den und den Gag machen oder so, weißt du? Oder es wünscht sich jemand, wäre lustig, wenn du das vielleicht noch sagen könntest oder so. Dann merke ich schon, baue ich schon die Ramp und dann versaue ich es meistens schon auf dem Weg zum Gag irgendwie. Und dann ärgere ich mich auch.
Das ist, ja, vollkommen verständlich. Das war ja die große Kunst von Harald Schmidt.
Ja.
Ich war ja auch eine Zeit lang bei ihm so Sidekick in hauptsächlich der Zeit, die leider so ein bisschen unterm Radar dann war, als er bei Sky war. Mhm. Und da haben wir uns auch Sachen vorbereitet. Er hatte sich Sachen vorbereitet. Die Redaktion hatte mit mir Sachen vorbereitet, die ich mit ihm mache. Und am Ende ist das alles gar nicht vorgekommen, sondern wir haben einfach so frei drauf los. Ja. Und er hat mal irgendwann gesagt, das Beste ist eigentlich, wenn er mit mir zusammen was macht, dass man die Pointe gar nicht mehr, die machen wir gar nicht mehr.
Ja.
Also es geht eigentlich nur noch darum, irgendwas anzufangen. Und er ist ein großer Meister gewesen, eben aus einer abgeschmierten Pointe dann was zu machen. Also im Grunde genommen das auf so einer Metaebene, heute würde man sagen, zu verhandeln.
Ich vermisse den sowieso. Also ich finde, wie man sich mit so einer derartigen Konsequenz aus dem Leben irgendwie zurück, also nicht aus dem Leben, sondern aus diesem Fernsehleben zurückziehen kann. Und ich erinnere mich eben auch oft, dass ich zum Beispiel, ich war immer ganz schlecht darin, Promotion zu machen. Also ich sollte ja dann eben zu Harald Schmidt gehen oder zu Stefan Raab, um irgendeine bestimmte Sendung zu bewerben. Und ich habe mich dann so verlabert. Manchmal war es ja auch lustig, manchmal war es jetzt war auch nicht immer total lustig. Ja? Also manchmal war es auch einfach nur so 7 Minuten, die hätte es auch faxen können. Und da hatte ich doch tatsächlich, also ich würde mal sagen, in der Hälfte der Fälle hatte ich meinen Promotion-Zweck verfehlt, weil nicht erwähnt. Also ich kam dann raus und nahm ich meine Managerin in Empfang und sagte, sehr lustiger Auftritt, leider hast du vergessen zu erwähnen, dass du nächste Woche die Sendung moderierst.
Naja, am Ende ist es tatsächlich dann, das ist natürlich dann Wunschkonzert, aber eigentlich dann die Aufgabe derjenigen, bei denen du zu Gast bist, dass die das dann irgendwo einpflegen, weil es ist immer ein bisschen schimmliger, wenn man dann selber noch irgendwelche Termine runterrattert oder sowas.
Ja.
Aber ich persönlich finde, weil ich ja auch und du bestimmt auch viel amerikanische Late Nights auch so gucke, wenn wir die mal zu sehen kriegen oder so, dass das unterhaltsame Element ist im Grunde genommen das, was letztlich die beste Promotion auch macht.
Ja.
Also da werden dann zwar Termine schnell genannt oder so, wenn Jimmy Fallon da irgendeinen Gast hat, aber die arbeiten da jetzt nicht sozusagen ab, dass der Schauspieler nochmal in seiner großen Schauspielkunst gewürdigt und dargestellt wird oder so.
Nee.
Was ja hier dann häufiger bei den SchauspielerInnen und Schauspielern eben auch besonders gewünscht wird, dass da auf jeden Fall noch rüberkommt, dass sie das wirklich richtig, richtig gut können.
Ich meine, was ist auch ein gutes Gespräch? Mich fragen ja auch immer alle,
was wir gerade führen.
Ja, weißt du, aber ich finde halt, miteinander zu reden, zuzuhören und wenn wir jetzt uns in der Bahn treffen würden, würden wir uns ja auch 2 Stunden unterhalten, ohne dass wir uns vorher Notizen gemacht hätten. Und ich glaube, also ich meine, wenn man jetzt ein Gespräch, das Leben von Olli Dittrich und so, dann müsste man natürlich nochmal anders einsteigen. Aber ich finde manchmal, es reicht eigentlich auch zuzuhören und interessiert zu sein. Wenn ich zu viel weiß, dann bin ich manchmal auch gar nicht mehr so richtig interessiert.
Das stimmt, vor allen Dingen 2 Stunden in der Bahn sitzen und vor allen Dingen vergessen, dass man vor einer Stunde schon hätte aussteigen müssen. Das war dann bis zur Endstation, oh, wo sind wir denn jetzt?
Oh, ist das toll.
Und sich
toll.
So verquatscht.
Ja, das könnte uns passieren.
Ich habe tatsächlich mal meiner längsten Beziehung, ich habe ja nicht so viele, bin ja ein sehr treuer und geerdeter Mensch, was das angeht, weil sonst ist ja nur Wahnsinn im Kopf, tatsächlich in der Eisenbahn kennengelernt.
Na, ich habe auch mal jemanden in der Eisenbahn kennengelernt. Aber bei dir war es noch eine richtige Eisenbahn, oder?
Ja, was ist das heute? Gott, bin ich so alt?
Die Deutsche Bahn, die fährt jetzt ja, also wenn sie fährt, fährt sie bis zu 250
km/h
in der Eisenbahn.
Das stimmt. Ich habe ja mal mit meinem rasenden Reporter Sandro Zalemann, ich bin immer als erster da, egal wann. ja, der seine Reportagen macht, haben wir ja mal eine echte Live-Reportage gemacht, also Sendezeit gleich Drehzeit.
Oh Gott.
150, ja, ist total abgefahren, vom Leipziger Bahnhof angefangen. Wir haben also ein Ereignis erfunden, nämlich den Staatsbesuch des König von Bhutan, der möglicherweise jetzt den ICE der vierten Generation zu erwerben denkt. Ja, Fachleute wissen, dass es gar keine Eisenbahn gibt in Bhutan, würde auch gar nicht funktionieren, aber egal. Und wir haben das richtig mit Blaskapelle, mit dem ganzen Drum und Dran, Komparsen auf dem Bahnhof und so.
Oh nein, ist das toll.
Und Sandro Zalemann steht da mit seiner Kamera und reportiert für die ARD live. Wir sind live, meine Damen und Herren. Ja, so. Und dann passiert aber was? Ein angeblicher Böschungsbrand verhindert ein Signalrot, dass der König einfahren kann. Und Sandro Zalemann kommt auf die Idee jetzt, weil er in der Gegend geboren ist, mit einem Nahverkehrszug entgegenzufahren.
Ja. Um sich um die Sache persönlich zu kümmern.
Und um der Erste zu sein für das erste Programm, meine Damen und Herren. Das exklusive erste Interview mit dem König zu haben auf irgendeinem Abstellgleis oder whatever. Und dann haben wir das wirklich alles komplett in die wahre Welt versetzt, dieses Ereignis.
Ja.
Und mit einem eigenen Zug, mit allem drum und dran, Ansagen im Leipziger Bahnhof, die ich vorher eingesprochen habe, im Zug Ansagen, das ganze Programm ist alles in echt, sozusagen inszeniert in die wahre Welt hinein, sind dann mit dem Zug gefahren, mit dem Ergebnis, dass er natürlich am Ende irgendwo auf einem Provinzbahnhof ankommt und denkt, da müsste der doch jetzt eigentlich stehen, aber der ist dann inzwischen auch schon längst in Leipzig gewesen und so. Und es endet dann damit, dass er sagt, mit dem Ersten sieht man gut. Ne? So. Das war super. Und das war, wir hatten tatsächlich Geld für 3 Schüsse maximal.
Oh Gott.
Und der erste ging nämlich daneben, weil es war tatsächlich dann ein außerplanmäßiges Signalrot und die gesamte Fahrlogistik mit allem
geriet außer Rand und Band. Also ja, dann ging
nur,
das alles
nur
nicht mehr.
Nur dadurch. Und wir waren 1,5 oder 2 Minuten zu spät mit allem.
Nice. Dies
alles wieder, also ich frage dann gar nicht, ob die mir dann 2 Minuten mehr Sendezeit geben. Das kannst du komplett vergessen. Mm. Ne? Mm. So ein Nischenditsche, wenn der da irgendwo versucht, jemanden anzurufen.
Ja.
Hier kann ich nicht 2 Minuten mehr
und
haben.
Und es würde dir auch deine Ehre sozusagen verbieten, dann zu sagen,
das stimmt,
wir schneiden halt da hinten jetzt mal 2 Minuten raus, merkt ja keiner.
Es geht ja nicht. Das war eine Kamera ohne Schnitt. Eine Kamera.
Machst du so einen Weißblitz dazwischen, so wie die Influencer? Die machen immer so Weißblitze dazwischen. Das ja, merkt man kaum.
Nein.
Du bist ja aber auch Wahnsinn, dass du dir dann aber auch sowas aussuchst, was dann so eine, das kostet ja zusätzlich zu dem spielerischen und Ding und dem logistischen, kostet es ja auch noch wahnsinnige Anstrengung zu wissen, hier, ja, Freunde. Klar.
Aber es war, also bei mir sah es aus, ich hatte einen Plan, da war der Zug draufgemalt mit einzelnen Waggons, mit Zeitachsen, wann sind wir da, an der Stelle kommt dann, was weiß ich, der Typ mit der Minibar durchgerollert, hier wird dann ein Schaffner sein, da ist eine Fußballmannschaft, die raus will und rein will, ihn auf den Bahnsteig drückt, dann muss er wieder zurücklaufen und so. Das war alles komplett durchgetaktet und durchgetimed, aber die Monologe oder Gespräche oder wie auch immer, das ist sowieso in diesen Mockumentary, ist es immer improvisiert. Also ich weiß natürlich, was ich dazu sagen habe, aber es ist nicht sozusagen wie in einem richtigen Drehbuch gescriptet.
Aber trotzdem, wenn man es schon einmal gemacht hat, also ich kenne es, es ist ganz selten passiert, aber es ist jetzt hier zum Beispiel beim Radio schon ein paar Mal passiert, dass was nicht aufgezeichnet wurde, ja? Und ich habe es dann schon mal gemacht und dann fange ich fast an zu weinen, weil ich mir denke, ich kann das jetzt nicht nochmal machen.
Ja. Denn das ist ja auch, früher hat man gesagt, du hast keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Mhm. Ein Schauspieler oder so muss das natürlich 100-mal genauso gut können oder sowas und auf Anschluss und so. Und für Produktionen, Filme etc. dieser Art, sag ich mal, kann ich das auch. Aber die eigenen Geschichten, diese Mockumentaries, die leben eben besonders davon, dass ich versuche, selbst bei extremeren Figuren wie Trixie Dörfel oder so, dieser alte Schlager- und Filmdiva, dann trotzdem, sagen wir mal, so eine Echtheit, so eine Alltäglichkeit in ihrer Welt zu erzeugen. Und das geht immer nur, indem man eigentlich nur den ersten Take nimmt.
Ja, man ist ja auch von sich selbst inspiriert. Also manchmal bin ich darüber belustigt, was mir dann einfällt. Und aber wenn ich das dann für die zweite Fassung nochmal verwende, dann bin ich gleichzeitig wieder abgestoßen von mir, weil ich mir denke, jetzt ist dir nichts Neues eingefallen, du alte Kuh, irgendwie so.
Ja. Und dann musst du darüber einen Gag machen, dann ist wieder lustig, der ist dann frisch.
Ja,
aber
das
machst du ja auch, das ist ja auch deine Qualität, dass du irgendwie sowas, so ein Unterhaltungs... Ich meine, die Leute wissen jetzt nicht, dass wir uns tatsächlich sehr lange schon kennen.
Ja.
Ich weiß, wir haben uns auf dem Flughafen kennengelernt.
Ich weiß gar nicht, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja, das ist jetzt natürlich bitter. Ich weiß das noch ganz genau.
Ach, ich weiß irgendwie gar nichts mehr, kann ich dir sagen. Wir haben uns am Flughafen kennengelernt und da warst du gerade...
In Hamburg.
In Hamburg. Und ich würde sagen, da warst du vom Sprung, also von Samstagnacht warst du da schon. Hattest du da nicht schon die Außenwette übernommen von Wetten, dass? Das war, glaube ich, war das nicht da gerade so?
Viel, viel früher. Das war noch zu Samstagnachtzeiten. Hast du bei Elmar, höre ich, die Karten umgedreht.
Ja, da siehst du mal. Da bin ich bald
und
wieder.
Und du saßt... Vom Tellerwäscher zum Millionär und zurück.
Und zurück.
Ja, ja, ja.
Ja. Hast
deswegen,
du,
ja, nee, erzähl.
Hast du eine, wie muss ich mir vorstellen, wo sind deine Figuren archiviert? Weil du hast ja wahrscheinlich über 100 wirkliche Charaktere erfunden. Das sind ja Menschen, die du erfunden hast. Ja. Hast du die irgendwo in einem Ordner oder in, in einer Datei oder hast du sie alle im Kopf?
Kopf. Also natürlich gibt's dann ein professionelles Portfolio, wenn wir uns dann den Dreharbeiten nähern oder auch lange vorher in dieser Art, wie ich oder das Team mit mir zusammen das erarbeiten, da gehört ja dann auch Kostüm und Maske und sowas dazu, ist das natürlich nichts, was man so mal eben aus der Hüfte stemmt. Mhm. Es ist halt so, dass wenn dann gedreht wird, dann ist alles so vorbereitet, dass eben, wie ich es eben auch beschrieben habe, dass die Situationen eben möglichst First Take gedreht werden und dann auch nicht mehr viel nochmal neu gemacht wird, weil es ja echt und sein soll. Im wahren Leben wiederholt man ja auch nicht irgendwas so unbedingt. Und die Vorbereitung ist aber sehr lang und die Geschichte entsteht eigentlich immer erst über die Figur. Also wenn wir so grundsätzlich eine Idee haben, worüber könnten wir was machen, dann versuche ich das immer erstmal über eine Figur zu entstehen zu lassen. So, wer ist das? Wer bin ich dann? Mhm. Und da nähere ich mich Stück für Stück an. Wenn ich das dann weiß, wer ich bin, dann ist der Prozess eigentlich auch wirklich niedergeschrieben oder ich bin vorm Spiegel und übe da was oder
so. Okay, verstehe. Also es wird ja aber eine richtige Biografie natürlich immer erfunden. Also das heißt, du könntest mir jetzt sagen, wenn wir jetzt mal über Ditsche reden, mit dem du ja auf Tour gehen wirst und das werden wir gleich in aller Ruhe besprechen. Ist der, also ich frage jetzt einfach mal so, wie ist der verheiratet?
Nein.
War der ein Frauentyp? Also?
Naja, also jetzt ist, ich fall da schon richtig rein in die Pronunzierung. Nee, also er hatte mal eine Lütte. Er hatte eine Zeit Abschnittsgefährdin, das hatte er immer. Da gab es aber mehrere Hindernisse dann. Einmal wollte er dann, ist sie dann auch zu ihm gezogen. Hm. Da wollte er das muggelig machen. Sie hatte auch Möbel von ihren Eltern mit bei. Unter anderem so einen alten Perseteppich. Warst du mit diesen Fransen an der Seite drin? Und dann war sie auf Arbeit, da wollte er das Wohnzimmer einrichten und dachte, weil das jetzt auch schon im Winter war, dass er eine Teppichheizung erfindet. Also eigentlich, es ist leicht gemacht, aber mit, weißt du, mit Rede auf dem Boden, auf der Alufolie und so weiter, den Teppich auf. Und er weiß schon, also man darf die Rede nicht direkt in den Stecker stecken. Das ist schon klar in der Dose, ne? Da muss ein Trafo zwischen, da muss ein Schugo bei und alles, ne? Das gab dann Sägerbrand nach unten in der Wohnung von der Ist das eine andere Geschichte? Da hing der Haussegen schon schief, aber dann hatten sie Ärger mit dem Essen und so. Also das Essen ist ein längeres Paket. Dann hat er ihr zum Geburtstag, wusste er nicht, was er ihr schenken soll, dann hat sein Freund Giovanni ihm einen Tipp gegeben, dass der Frauen gern Dessous haben oder wusste er nur gar nicht. Und der Giovanni sagt dann, ja, und musst du unter Rose kaufen. Schöne Funke, ne, goldene. Und so, und er sagt, wo soll ich denn eine goldene Funke in der Unterhose hier kriegen? Dann hat er da Lametta-Streifen in so eine Unterfeinripp da reingebastelt. Und es ist, also lange Rede, kurzer Sinn, er ist schon lange überzeugt, der Junggeselle.
Ist er überzeugt oder gibt es doch eine Sehnsucht in seinem Herzen, die sozusagen ab und zu mal so aufflammt?
Ja, er hat das schon auch muggelig und eigentlich gibt es ja so ein bisschen so ein Bratkartoffelverhältnis zu seiner Nachbarin Frau Kager. Hm. Das gibt es, die hat aber auch schon 2-3 Mal verprellt und das ist auch nicht einfach, weil sie einen Mann hat, Herr Kager, und mit dem liegt er ja schwer im Clinch.
Ja, klar.
Und sie, muss man sagen, sie ist ja Royalistin. Und sie war ja großer Fan auch vom britischen Königshaus vor allen Dingen. Die ist ja damals, das durfte er gar nicht wissen, ist sie mit dem Müllmann, mit Herrn Jensen, den hat sie bequatscht. Der hat sich über Wochenende vom Hamburger Stadtreinigung, vom Fuhrpark Müllwagen ausgeliehen. Da ist sie mit Jensen zusammen mit Müllwagen durch den Eurotunnel nach England, um zu der Hochzeit von Camilla und Charles zu fahren.
Nicht dein Ernst?
Da sind die schon bei Höhe Bremen, sind die schon aus dem Verkehr gezogen worden, weil dahin die Schaufeln rausgeflogen sind. Und da ist es schwierig für ihn. Er hat ihr das ja manchmal so muggelig gemacht, zum Beispiel 70 Jahre, als sie dann 70 Jahre Ton-Dingsbums und so. Jetzt ist sowieso noch anders, nachdem beide verstorben waren.
Ja.
Aber als jetzt sie noch am Leben war, die Königin, und Charles verstorben ist, Prinz Philipp, das Raubein, was ja immer 6 Meter hinter ihr laufen musste, da hat sie ja 10 Tage lang schwarz getragen. Da hätte sie immer ihn hier, Kerger, hätte sie mal sehen sollen. Da war der aber, weil er war ja nicht gemeint. Da war der sauer. Denn, ne?
Ja, also, oh Gott, ich sehe schon. Also der Ditsche, der erlebt viel mehr, als man jetzt ihm so zutrauen würde. Diese kleine Welt ist ja doch sehr groß und deswegen macht er sich wirklich seine Gedanken. Wenn du auf Tour gehst, dann heißt das Ganze reine Weltideen im Bademantel.
Kann man so nennen. Wir nennen es jetzt erstmal so netto live und solo, weil tatsächlich so hat das mal angefangen. Also ich glaube 15 Jahre bevor es das als Fernsehformat gab, mit einem großartigen John Fleming Olsen als Ingo auf der anderen Seite des Tresens und einem großartigen Franz Janach alias Mr. Piggy alias Schildkröte mit dem Rücken zum Publikum, später dann sein Sohn Jens Lindschau als Krötensohn. Lange vorher hat's das eben auf der Bühne schon gegeben und davor sogar eigentlich nur auf so kleinen Takes, die ich zu Hause aufgenommen habe mit meinem 4-Spur-Kassettenrekorder und habe das dann über meinen Anrufbeantworter verbreitet.
Nein, als nicht dein Ernst.
Ja.
Aber über welche Zeit sprechen wir? Also vor
Ende der 80er Jahre, 90, 91. Okay. Da ging Ditsche schon los und wenn ich irgendwie mit einer Band geprobt habe, irgendwas war nicht da, kam abends nach Hause, so ein alter Panasonic, kann man ja sagen, also ein alter Panasonic Anrufbeantworter, wo man noch große Kassetten reintun konnte. Und da war dann eben nicht, ja guten Tag, hier ist, weiß ich nicht, Olli Dittrich und hinterlassen Sie eine Nachricht, sondern da war dann eben Ditsche. Und der denkt, hier, pass mal, fast. Und so, dann hat er den Leuten dann irgendwas erzählt. Und so,
ist
und tschüss.
Toll.
Und
so hast du dir deinen Freundeskreis aufgebaut. Jeden Tag, die rufen immer noch 50 Leute an am Vormittag.
Auf der alten Nummer, ja, genau. Naja, und da war es tatsächlich, ich bin dann abends, also früher, weiß ich, kennst du das noch, die hatten ja so Blinklichter, wenn du nach Hause kamst.
Ja, bing, bing, bing.
Ja, genau. Und da war dann irgendwann plötzlich eine heute würde man sagen, der hatte 1 Million Klicks.
Ja,
oder
verprügel
so,
den Like-Button. Ja, verprügel den Like-Button.
Ja, genau. Aber früher waren es dann ehrliche, analoge Anrufe von Menschen. Oh, geil, Alter. Und klack, aufgelegt. Leute, die kannte ich gar nicht.
Die wollten gar nicht mit dir reden.
Ja, die wollten nur hören, was Ditsche, und mach mal was Neues, war auch manchmal, ne? So, dann musste ich dann irgendwie. Und so ist Ditsche eigentlich entstanden und dann eben mit den allerersten Bühnenversuchen mit dem Bademantel von meinem damals WG-Kumpel, mit dem ich in einer Band gespielt habe, in der Schlager-Kombo, bin ich ja viel getingelt, viele Jahre.
Ja.
Und mit dem habe ich zusammen in der WG gewohnt und sein Papa hatte, glaube ich, einen Leistenbruch oder irgendwas und er hat ihn aus dem Krankenhaus abgeholt und hatte dann noch so ein paar Sachen von dem. Und da hing unter anderem dieser Bademantel bei ihm im Schrank.
Ja.
Und als ich die ersten Sachen auf der Bühne dann versucht habe, habe ich dann gesagt, du, ich weiß, kannst mir den Bademantel mal leihen, weil ich hatte so ein Bild vor Augen von so einem Mann, den ich tatsächlich mal im Bademantel auf der Straße gesehen habe. Also ich bin ja aus einer Zeit, sagen wir mal, wo das noch normal war tatsächlich. Männer hatten mal auf der Straße einen Bademantel an.
Ja, komm nach Berlin, das ist jetzt, wir sind wieder kurz davor und früher trug man ja das Rippunterhemd noch drunter, inzwischen viel freier Oberkörper hier auch in Berlin. Also einfach auch mal, weil es so heiß ist, man auch mal oben ohne gehen. Ja, klar, ich weiß, man ging mal eben runter, um Zigaretten zu holen, um eine Zeitung zu holen, oder? Dann zog man sich nicht ganz an.
Ja, und Frauen, das weiß ich noch genau, bei uns gab es damals in Hamburg-Langenhorn, wo ich groß geworden bin, den Safeway-Supermarkt. Das weiß ich noch. Und dann hat mich meine Mutter manchmal zum Einkaufen geschickt und ich habe ja sowieso immer so Maulaffenpfeil irgendwo, wenn irgendwelche Typen irgendwo, Frauen, Männer, egal, irgendwelche originellen Leute so rumstanden und haben irgendwas gemacht oder so, dann stand ich da immer und habe die so angegafft und kaum war ich zu Hause, habe ich die so nachgemacht, ja, ne, und parodiert. Mir irgendwelche Flocati-Teppiche zerschnitten, Bärte angeklebt und so. Und da hatten die Frauen zum Beispiel, also die Männer mit den Bademänteln unter anderem und bequeme Jogginghose, würde man heute sagen, oder Freizeithose oder Shorts oder so und dann die Badelatschen dazu. Und man hat häufig früher gesehen, Frauen...
Mit Lockenwicklern. Ja, und so ein Ding drüber.
Ja.
Das weiß ich noch. Meine Oma ist so rumgelaufen. Ach ja. Gott, ich habe mal gerade die Haare gemacht. Und dann noch so ein Ding drüber, so ein Tuch. Und dann liefen die damit rum. Und meine Oma und immer mit der Küchenschürze. Hatte immer die Kutte Scherz, hat sie immer gesagt. Ach Gott, ich habe nur noch die Kutte Scherz an. Und dann hatte sie die Küchenschürze.
Genau, meine Oma auch. Ja. Meine hessische Oma, Gott hab sie selig, die hat auch immer, die hat morgens einen Kittel angezogen und hat um 9 die Kartoffeln aufgeschnitten.
Ja, und wenn ich dann kam und hatte so, weißt du, als ich dann so 14 war oder so, da hatte ich manchmal so Trompetenärmel-T-Shirts, die unten wurden die so ein bisschen breiter. Dann hat meine Oma immer gesagt, zieh das Ding do aus, du kannst schon nichts mitschaffe.
Ja, stimmt. Ja, völlig richtig. Pragmatisch eben. Bleibt man hängen, ne? Dann räumt man da die Butter aus Versehen mit ab und so. Ja, so. Das sind noch Leute, die was geleistet haben.
Ja, stimmt. Ne?
Aber nicht so wie wir zwei, Kasper. Du.
Aber ist das nicht lustig, dass man dir zurückblickend sich so denkt, oh Gott, ich wünsche mir mal wieder so eine Oma mit Lockenwicklern und den Mann im Bademantel irgendwie. Man sieht andere absurde Sachen heute, aber irgendwie, ich sehne mich ein bisschen nach dem zurück.
Ja. Zumal das eben auch eine, sagen wir mal, eine Normalität hatte. Mhm. Und es ist dann eben so. Ja, und das war dann eben so. Und das hat man so zur Kenntnis genommen. Vor allen Dingen, weiß nicht, war ja noch auch klein oder ein Kind oder ein Jugendlicher. Also man hat das natürlich nicht so hinterfragt. Es war irgendwie eine andere Zeit, ob das jetzt in irgendeiner Weise korrekt oder inkorrekt ist, ob man das darf oder nicht darf, ob man irgendwas gut oder schlecht finden sollte. Also auch gerade, wenn einfach irgendetwas lustig war, auch unfreiwillig komisch war oder so, weil das ja die Basis auch
und vieles hat man auch so akzeptiert, wie es war zum Beispiel, also jetzt ist es nicht lustig, aber es ist zum Beispiel eine ganz klare Erinnerung meiner Kindheit, dass ganz viele Geschwister oder Tanten und Onkels von meinen Großeltern und so, da hatten die Männer dann nur noch einen Arm oder kein Bein mehr, weil die aus dem Krieg kamen und für mich war ganz oft, habe ich mich wirklich gegruselt, weil da waren dann drei mit dabei, die hatten so eine Lederhand, weißt du, so ein Handschuh. So, das war so ein unbeweglicher Arm und da war vorne so ein schwarzer Handschuh und die waren total nett, aber es war immer total gruselig, wenn der kam und hatte irgendwie die schwarze Hand da vorne irgendwie.
Aber siehst du, du sagst jetzt extra noch dazu, die waren total nett, weil sozusagen im Unterbewusstsein immer schlummert, das darf man eigentlich schon gar nicht mehr erzählen, man muss das gleich wieder ausbalancieren, damit es irgendwie okay ist.
Ja.
Aber natürlich ist es okay.
Ja.
Wir hatten so jemanden, weiß ich noch, bei ihr, und ich bin morgens immer von Langenhornmarkt, bin ich dann früher Langhorn-Mitte, dann Langhorn-Markt, mit der U-Bahn immer zur Schule gefahren bis Fuhlsbüttel. Und da sind die noch rausgekommen, die Leute, und haben die Züge abgefertigt. Und zwar mit so einem Dreikantschloss, Schlüssel, und dann mit dem Fuß hatten die unten so ein schwergängiges Pedal und damit ist das Mikrofon aktiviert worden.
Ach.
So, Langhorn-Markt. So, ne? Das hieß Langhorn-Markt, ne? So, und dann kam Rückbahn mit dir, ne? Als zurückbleiben. Rückbahn mit dir. Und dann nicht mehr. Nicht mehr! Und dann gingen die Türen zu, weil immer noch einer kam, der versucht hat, reinzuspringen. Ne? So, Gangusase. So, wenn die so genuschelt haben. Das waren häufig eben diese Herrschaften. Mit die, und das konnten die aber bedienen. Also der Schlüssel war in der einen Hand und dann hier eben. So.
Genau. Na? Ja, also das ist.
Aber, so, das gab's und fertig. Mein Opa tatsächlich, das ist wirklich wahr jetzt, ist kein Quatsch. Mein Opa, also der Vater meiner Mama, der hatte auch ein Holzbein. Und ich bin ja in Offenbach geboren und der hat immer gesagt, Olli, das ist das böse Bein.
Das böse Bein.
Ja, das böse Bein, hat er immer gesagt. Ne? Und dann hat er immer, wenn wir da waren, in Offenbach, in der Scheffelstraße, ich sage jetzt nicht die Hausnummer, sonst kriege ich richtig Stress. Heutzutage, du kannst ja nichts mehr sagen.
Nee.
Das ist ja sofort Shitstorm.
Datenschutz, Shitstorm, ganz schlimm. Ziehst da alle mit rein und fragst nicht vorher. Hast nichts unterschreiben lassen.
Ja. So, und der, aber der hat das Bein tatsächlich, das ist wirklich tragisch, weil wir über die Deutsche Bahn gesprochen haben, der hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet und der ist auf... ich kann das nicht sagen, ohne zu lachen. Das geht doch nicht. Aber ich glaube, es würde ihm gefallen. Er ist tatsächlich auf einer Bananenschale ausgerollt und ist unter den Zug geraten. Ja.
Nein.
Und hatte dann eben nur ein Bein.
Ach, das war gar keine Kriegsverletzung.
Nein. Und das hat er uns immer gezeigt, wie er das so anschnallt und hat damit auch so Quatsch gemacht. Und er hatte unten dann auch so richtig eine Socke und einen Schuh an.
Ja.
Und so, das fand er halt irgendwie, hat er dann das Bein auch mal so genommen und ist dann damit so gelaufen und so vor uns saß er denn da so und ist das Uli, Uli, das ist das böse Paar. Ja. Aber er hat da seinen Spaß damit gehabt und ja. So und ich... Hab da gar nichts, weder was Unverfängliches, Unachtsames oder sonst wie dazu gedacht oder gemacht. Und das tue ich auch heute nicht, sondern nee, es war so, wie es war. Und es war so, wie es war.
Total. Ich finde gerade diese Großeltern, ich bin da ein bisschen schade jetzt im Nachhinein, wie immer. Ich weiß noch, meine schönsten Momente waren, wenn meine Oma mir vom Krieg erzählt hat. Und die saßen irgendwo, wo die nicht direkt bebombt wurden sozusagen und haben aber natürlich die ganze Kriegszeit miterlebt und die hat mir immer erzählt, wie das war, als dann die Amerikaner kamen, um sie zu befreien und wie das dann, und dann hat meine Oma die unvergessliche Geschichte, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, aber es ist wahnsinnig lustig, die waren ja aus der Pfalz und die Pfälzer, die haben Tauschgeschäfte dann mit den Amerikanern gemacht. Ja. Und dann wollten die Amerikaner haben Zigaretten gebracht oder Ding und haben sie da hin und her. Und da hat meine Oma wollte Knoblauch haben und da hat sie ihm gesagt, eine Zehe, hat sie ihren Fuß, Zehe, Knoblauch. Knoblauch, weißt du, Knopfloch, Knoppeloch, hat sie ihm, und der Amerikaner, ach was, wusste nicht, was sie meint, aber das lustig. Hat sie dann immer erzählt, dass sie das irgendwie tauschen wollten und da saß ich stundenlang, ich habe immer genäht, früher habe mir so Klamotten genäht, saßen wir unten im Hobbyraum sozusagen und meine Oma saß daneben und hat vom Krieg erzählt und das fehlt mir richtig, da hätte ich mal noch mehr fragen und noch mehr zuhören müssen, weil als Kind war das so, ja es war Krieg, es war irgendwie so, konnte man sich gar nichts drunter vorstellen. Richtig.
Ja, wir haben tatsächlich lustigerweise, was heißt lustigerweise, meine Eltern sind ja 2014 verstorben, relativ kurz nacheinander. Und dann haben wir drei Brüder, meine beiden Brüder leben in Berlin. Da natürlich die Wohnung dann aufgelöst und was man dann alles so macht, das hat jeder sicherlich schon erlebt oder es kommt auf einen zu, früher oder später, dass man dann natürlich erstmal guckt, was kann man noch gebrauchen oder so, was kann man nicht mehr gebrauchen, wer will was haben und so. Wir haben auch sehr viel im Sozialkaufhaus geschenkt, weil die Möbel meiner Eltern zwar schon älter waren tatsächlich, aber natürlich super gepflegt und nichts, wo man sagt Sperrmüll oder so. Nee. Aber es gab natürlich trotzdem sozusagen eine Schnittmenge, wo wir gesagt haben, gut, das packen wir jetzt erstmal in Kartons und dann lagern wir das erstmal ein und wenn Zeit ist, dann gehen wir da mal genauer ran, dass wir das nochmal alles durchgucken und so. Und das haben wir jetzt tatsächlich viele Jahre danach, weil wir diesen Lagerraum endlich mal auflösen wollten, haben wir das jetzt gemacht. Und meine Mutter war eine große Malerin und Künstlerin, die auch in Italien lange gelebt hat und dort an einer Kunsthochschule als Dozentin gearbeitet hat und so. Und mein Vater war Journalist und die haben sich früh kennengelernt in den frühen 50er Jahren in Offenbach, tatsächlich bei einer Zeitung. Er war also junger Volontär und Reporter und meine Mutter hat Modezeichnungen gemacht für die Seite der Frau. Mhm. Also wie das dann jetzt, was weiß ich, die Herbstmode und was in Paris an neuen Modellen und so. Und zum Fasching, Karneval, wie man sich verkleidet und was es für tolle Kostüme schnell gemacht und so. Und wir haben kistenweise Material gefunden, was wir noch nie gesehen hatten vorher. Das hatten die eingelagert, wie auch immer, im Keller etc., also auch Fotos. Und das ist ja schon irgendwie besonders. Das ist eine besondere Reise in die Vergangenheit. Also zum Teil auch, weil dann natürlich Fotos dann dabei waren, auch zum Beispiel aus meiner Kindheit. Es ist ja nicht so wie heute, dass du mit dem iPhone eigentlich jede Sekunde deines Lebens dokumentierst.
3000 Fotos,
Sondern es gibt Zeiten in meinem Leben, von denen es wahrscheinlich überhaupt gar keine Fotos gibt. Mhm. Und wenn man dann mal eins findet, dann weil halt keiner fotografiert hat, dann ist das irgendwie, ach Mensch, ja stimmt und so. Und dann bilden sich Assoziationsketten und man guckt, ach da war das noch so und hier sah das so und so aus und so. Und das war wirklich besonders.
Ja.
Also vor allen Dingen, weil wir viele Fotos gefunden haben, die mein Vater zum Beispiel auch aufgehoben hatte von seinen Eltern. Als die dann verstarben. Und das geht ja dann bis runter tatsächlich in, mein Vater ist 27 geboren, meine Mutter auch. Mein Vater haben sie dann noch mit 16 oder 17 dann noch im letzten Kriegsjahr irgendwie noch an die Front geschickt, so ungefähr. Und dann saß er an der an der Flak, muss dann noch irgendwas abschießen, hat er dann seine Uniform weggeschmissen und ist mit dem Fahrrad desertiert oder so. Und da gibt's natürlich auch Fotos, wie er mit seinem Papa dann Hand in Hand als 6-7-jähriger Butschi oder als 10-jähriger Butschi dann da so rumläuft und du siehst dann irgendwie, das ist gruselig.
Und dann sieht man vor allem die Ähnlichkeit dieser, sag ich mal, Urverwandten, sieht man dann mit meinen, also ich sehe dann, wie mein Opa und mein Vater und so, dass die als Kind genauso ausgesehen haben, wie meine Kinder irgendwie heute aussehen. Und das finde ich dann so schön. Und dann hat man da, wenn man älter wird, kriegt man auch so ein Bewusstsein dafür. Das interessiert einen halt noch nicht mit 20.
Ja, das stimmt. Aber es ist lustig, es marschiert wirklich die ganze Familie einmal durch die Kinder wieder durch.
Ja, total.
Das ist wirklich toll. Und ach so, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass wir da auch Zeichnungen und also vor allen Dingen das, was ich toll fand, also bergeweise Gemälde von meiner Mutter, Wahnsinn, über die Jahrzehnte wirklich, was sie gemacht hat. Aber die frühen Sachen eben, die Modezeichnungen aus den frühen 50er Jahren, die sind wirklich atemberaubend, die sind richtig toll. Und da auch ziemlich viele, 20, 30 Stück oder so im Original noch erhalten. Da überlege ich jetzt mal, was ich damit mache.
Das steht ja dir noch so, das ist der einzige Weg, den du noch nicht eingeschlagen hast. Wenn du jetzt noch in die bildende Kunst gehst, das hast du ja gemacht. Du warst ein Bühnenmaler, oder?
Stimmt. Ich bin Theatermaler. Gelernter Theatermaler. Ja, das war also doch. Und habt ihr in Hamburg an der Staatsoper richtig, das ist eigentlich der einzige Beruf, den ich nachweisen kann. Ich habe hier an der Hamburgischen Staatsoper tatsächlich das großartige Kunsthandwerk Theatermalerei gelernt mit einem Examen damals an der Deutschen Oper in Berlin. Mit Stempel und Auszeichnung und mit allem drum und dran, richtig alte Meister kopiert und
so. Ach, wie toll. Also wenn alle Stricke reißen, weißt du, dann kannst du immer noch mal dahin zurück. Wir spielen ein Spiel. Pass auf, die Redaktion hat sich was ausgedacht. Lieber Olli, liebe Barbara, viele sind aktuell noch in den Ferien und was stellt man als guter Deutscher ein, wenn man das Haus verlässt? Richtig, den Anrufbeantworter am Festnetztelefon. Deshalb spielt ihr heute Sprechen Sie bitte nach dem Piep. Wir haben euch verschiedene Situationen rausgesucht und wollen bitte, dass ihr für den passenden Anrufbeantworter besprecht. Viel Spaß, die immer rangehende Redaktion. Ach, wie nett, guck mal, da haben wir doch vorhin schon drüber gesprochen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich habe hier Zettel, ne?
Ja.
Du
hast den Zettel.
Ich habe die Zettel, jetzt pass auf. Hier. Ein Fitness-Influencer-Pärchen. Nee, warte, das ist doof. Ich muss was an, warte. Ein Öko-Ehepaar und ihr Lastenrad Ludwig, das sie als Teil der Familie sehen. Sie können gerade nicht, weil Ludwig sich nicht gut fühlt. Öko-Ehepaar und Lastenrad Ludwig. Das ist so, wie wenn man einen Hund hat, wenn man älter ist.
Was ist jetzt gewünscht? Dass sie gleichzeitig abwechselnd reden oder?
Ach so, ja, sind wir gleich ein Ehepaar? Meinst du, ich bin die Frau und du der Mann? Ja, wahrscheinlich.
Ich weiß ja nicht so. Vor allen Dingen ist ja ein Anrufbeantworter im herkömmlichen Sinne auch schon schwer oldschool, ne?
Ja.
Aber was soll ich jetzt machen?
Du bist das Öko. Wir sind das Öko-Ehepaar und wir haben einen Ludwig bei uns. Das ist unser Lastenfahrrad und wir können gerade nicht ans Telefon gehen, weil Ludwig nicht kann. Okay.
Ja, hallo, ich bin's. Ich bin Ludwig, das Lastenfahrrad von Inge und von dem Torben. Und mir geht's wirklich miserabel, also miserabel, miserabel ist auch gut. Ich kriege gar keine Luft mehr. Ich bin ganz platt. Ja. Ruft einen anderen mal an. Ja, danke, ciao.
Ich bin Ludwig, das Lastenfahrrad. Eine schwäbische Familie mit 5 Kindern. Sie können gerade nicht, weil sie mit der Kehrwoche beschäftigt sind.
Ja, das machst du jetzt. Oder soll ich die alle machen? Nee.
Nee. So, Bart. Warte, eine schwäbische Familie mit 5 Kindern, sie können gerade nicht. Ha ja, man kann nicht immer ans Telefon gehen und quatschen. Mama, ganz Mama, ehrlich, ich kann euch sagen, wir haben hier ordentlich zu tun. Weil Nachbarn die Schwäblis und die Schussingers, die haben wieder richtig gewütet im Treppenhaus und da muss ich kehren. Also, ruf bitte nächste Woche an, dann haben wir hier alles sauber. Du bist doch verrückt, Olli. Du
ja,
bist
na
doch
sicher, verrückt. Was soll man machen?
Sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Darf ich bitte einmal kurz mit dir über ein ESC sprechen? Ich meine, wir können ja, du kannst uns ja, Du kannst uns ja erzählen, wie es beim ESC ist. Ich kenne es ja nur von außen. Und ich habe vor allem dieses Programm übernommen, als, sage ich mal, Mutter des ESC ja inzwischen, als die Erfolge ausblieben. Ich glaube, ich habe mich ein Jahr nach Lena Meyer-Landruths Sieg habe ich mich eingefunden auf der ESC-Bühne. Und seitdem geht es jedes Jahr ein bisschen schlechter. Obwohl man eigentlich denkt, das geht ja gar nicht mehr. Du warst beim ESC. Wo fand der damals statt?
In Athen.
Das ist ja in Athen. Das ist ja toll.
Und Texas Lightning tatsächlich, will jetzt nicht an der falschen Stelle zu schimmlig angeben, aber wenn man den Statistiken vertrauen darf, den seriösen, ist tatsächlich No No Never, das, was zumindest Charterfolge und Singleverkäufe angeht, der zweiterfolgreichste deutsche Beitrag aller Zeiten.
Das glaube ich sofort.
Und was ich ja immer irgendwie spooky finde, ist, dass dieser sogenannte Vorentscheid irgendwann, ich glaube, im Februar stattfindet.
Aha.
Und es ja doch in der Regel, ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen, bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte Künstler sind oder Künstlerinnen.
Mhm.
Und das dann gewinnt einer oder eine.
Mhm.
Und dann ist 3 Monate Ruhe. Das wird nirgendwo gespielt, das wird nirgendwo gezeigt. Und dann kommt der internationale Wettbewerb und die Kai aus der Kiste kommt dann unser Beitrag sozusagen zum Zuge. Natürlich gab's, das ist so, wie ich das jetzt aus der tatsächlich ein bisschen mehr Entfernung auch beobachte, weil ich das nicht mehr so oft angucke. Den internationalen Wettbewerb habe ich angeguckt und hatte da natürlich auch meinen Favoriten. So diese nationalen Vorentscheide, die verfolge ich nicht mehr so richtig. Lustigerweise, wenn ich das hier so sagen darf, mein Sohn Jonathan, der ja ein Überfliegermusiker ist, Jonathan Henrich, bitte merken den Namen, bitte merken, der gerade seine Graduation in Boston hatte, am berühmten Berklee College of Music und davor in Los Angeles am LACM war, dem Los Angeles College of Music, und ein fantastischer Songwriter ist und Sänger und so weiter, der hatte sich tatsächlich auch mit einem Song ganz normal beworben und ist, glaube ich, unter tatsächlich die ersten 12 gekommen und hat also ganz knapp, aus welchen Gründen auch immer. Weil vorher hieß es dann irgendwann, dass er ganz heiß gehandelt wurde, eigentlich sogar fast als der das Rennen machen wird später für Deutschland, dann nicht in den Vorentscheid gekommen.
Ja.
Leider.
Naja, also diese Auswahl, wie das da jetzt jedes Jahr irgendwie, das wird ja jedes Jahr ein bisschen modifiziert, weil natürlich jedes Jahr auch vor allem der Auswahl dann immer die Schuld gegeben wird. Ja, wenn jetzt nur doofe Leute sich vorstellen, dann kann das ja hinterher nichts werden. Aber ich bin auch etwas ratlos, was den ESC angeht, weil ich sage dir, wir haben schon die leichte Musik dorthin geschickt mit einem, der rumhüpft und sagt, I don't feel hate und so. Mhm. Dann hieß es, sagt die Deutschen, die sind immer so leicht und so albern, schick doch mal was politisch Korrektes. Dann kamen die zwei Schwestern, die sich anschrien, Sister, Sister, wir müssen zusammenhalten. Dann hieß es, die Deutschen sind immer so ernst und so. Also ich glaube, dann hatten wir einen Singer-Songwriter, da war zu wenig Deko im Hintergrund. Was war in diesem Jahr? In diesem Jahr hatten wir ganz große Hoffnung. Ah ja, da haben wir diese Glamrocker geschickt und so. Und auch nur letzter Platz. Also es ist wirklich, ich weiß jetzt auch langsam nicht mehr, in welches Fahrwasser wir da geraten sind. Ihr wart damals gut.
Ich kann dazu überhaupt nichts sagen. So richtig. Also ich habe das natürlich mit Jonathan ein bisschen enger verfolgt, wobei der seinen wirklich eigenen Weg geht und auch jetzt nicht der Papa, der Sohn von sein will. Dazu kann der viel zu viel und er hat auch eine wirklich grandiose Ausbildung und das ist jetzt nicht Pillepalle und was weiß ich, Musikschule Klein-Kleckersdorf, sondern das Berklee College hat eben eine geringe Annahmequote und die meisten Grammy-Gewinner hervorgebracht. Ich war mit ihm in New York auch schon bei dem einen oder anderen großen Künstler, die gucken da natürlich anders hin. Ne? Die Alumni sozusagen, die da das Rennen machen, die können dann halt auch wirklich was. Der kann auch richtig dirigieren und so Zeug. Und deswegen bin ich tatsächlich eher, was jetzt Musik angeht, bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz so jung und irgendwann bleibt man ja auch stehen und hört jetzt auch nicht mehr so das ganz junge Zeug. Aber ich bin noch so halbwegs dran, weil er mir auch immer Sachen schickt und sagt, hier, hör mal dies und hör mal das. Also ich bin früh auf Billie Eilish gestoßen, auf Phineas, den Bruder von Billie Eilish, der wirklich eine Granate ist und ganz toll ist, und auf Künstler, die man hier vielleicht nicht so richtig wahrnimmt, weil er die in Amerika natürlich oder in England in seiner Zeit, wo er in London war, wahrgenommen hat. Deswegen kann ich dann, wenn ich dann wieder gucke, was hier so passiert und bei dem ESC passiert und wieso bei den Entscheidern, sag ich jetzt mal, aber auch das ist für mich ein undurchschaubarer Stickicht, so gedacht wird, wie man dann so international reüssieren könnte. Ich mag da gar keine Wertung abgeben. Ich kann das nicht einschätzen mehr, was man tun sollte. Ich habe früher immer mal gedacht, vielleicht ist es tatsächlich eine clevere Idee. Man versucht wirklich große Stars, die wir haben, und wir haben ja ein paar. Ich sag jetzt mal einfach, was weiß ich, nur so als Hausnummer, von Peter Maffay bis Helene Fischer oder so. Und da dann vielleicht auch tatsächlich sich nur einen oder eine zu suchen, ja, die es wirklich drauf hat und kann. Und dann zu sagen, man macht das wirklich, was der ESC oder früher hieß es ja Eurovision Song Contest tatsächlich im ureigenen Sinne mal war, nämlich einen Komponisten- und Texterwettbewerb und lässt Songs schreiben und stellt die dann von einem Künstler oder einer Künstlerin im Vorentscheid vor.
Ja.
Die singt die alle, also steht eigentlich fest,
steht
wer dorthin
reist. Steht der Künstler fest, aber eben nicht der Song, ja.
So. Und sucht dann auf diesem Wege möglicherweise einen wirklich guten.
Aber das müssten dann alle machen. Da müssten es alle Länder gleich machen. Und ob jetzt Aserbaidschan da mitzielt oder was weiß ich was. Oder
aber machen die das alle so? Die machen das doch auch nicht alle so, oder?
Nee, eben nicht. Aber aber es ist jetzt nicht so, dass ein Künstler mehrere Songs singt, glaube ich. Und dann, also die haben alle unterschiedlichste Auswahlkriterien, aber irgendwie sind sie am Ende damit erfolgreicher. Ja, ich weiß, was du meinst, aber du, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir wissen ja nicht, was nächstes Jahr vielleicht singt ja Helene für uns. Dann, aber weiß auch nicht. Anderes Thema. Hast du deinen Eltern Sorgen gemacht, als du jung warst?
Das kann man so, mich kann man fragen, als du jung warst, oder? Kann man schon fragen, oder?
Ja, also ich meine mit jung jetzt wirklich jung. Ja, also halt so 15, 16. Haben deine Eltern sich Sorgen gemacht? Das könnte auch total in die Hose gehen.
Nö, also mein Vater sowieso gar nicht so richtig, weil der war sehr mit sich und seinem Journalismus beschäftigt, viel um die Welt gereist, so oft haben wir den gar nicht gesehen. Mhm. Das habe ich auch erst in den Jahren und Jahrzehnten danach so richtig kapiert und spannenderweise in den letzten Monaten, der ist ja 3 Monate nach meiner Mama verstorben, in den letzten 3 Monaten habe ich mit ihm intensiveren Austausch gehabt als in den Jahren und Jahrzehnten davor. Mhm. Das war wirklich ganz, ganz toll. Anderes Thema. Aber wirklich Sorgen gemacht, weiß ich nicht. Ich war halt ein wahnsinnig schlechter Schüler.
Ja, habe ich nämlich auch gelesen.
Ja, ich habe kein Abitur. Ich habe eine mittlere Reife und auch die war auf gut Deutsch gesagt echt ermogelt. Aber ich hatte eine tolle Klassenlehrerin, die mir nachweisen konnte, dass ich in dieser Matheprüfung dann irgendwie abgeschrieben habe und habe da irgendwas hier mit zwei ungleichen irgendwie X auf die andere Seite bringen und dieser ganze Käse.
Oh,
ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, hatte aber irgendwie von einem Klassenkameraden, der hat das dann irgendwie auf den Zettel und hat das dann irgendwie, weiß ich nicht, man konnte damals, glaube ich, besser schummeln.
Ich glaube auch.
Und ich habe das dann mir auf die Hand übertragen hier so rein, ja, und dann natürlich schweißnass, irgendwie, dann war das auch schon zum Teil nicht mehr zu lesen und dann habe ich das dann irgendwie auch da ein und das war dann die Aufgabe war und dann so der erste Schritt war noch lesbar und unten kam aber ein richtiges Ergebnis raus. Und da hat sie dann später nur gesagt, komm mal her und so, erklär mir mal, wie kommst du auf das Ergebnis?
Oh Gott.
Und hatte mich natürlich überführt, dass das alles erstunken und erlogen war, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Lehrstelle bei der Staatsoper fest.
Okay.
Und da hat sie gesagt, dir werfe ich keine Steine in den Weg.
Nein, ist das süß, ja.
Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, meine Schulzeit, vor allen Dingen die auf dem Gymnasium, zweimal sitzen geblieben, beim dritten Mal tritt in den Arsch, dann Realschule, also das war vor allen Dingen die Gymnasialzeit, war eine Katastrophe. Mich haben tatsächlich Fußball, ich habe ja damals noch Fußball gespielt und Sport gemacht, Leistungssport gemacht, so ein bisschen Leichtathletik und so. Und meine erste Band dann mit 16und Girls. Mädels, fertig.
War ordentlich was los? Warst du cool? Warst du einer von denen, wo die Mädels interessiert waren? Weil viele unserer Kollegen waren das ja eben gerade nicht und haben eigentlich die Bühne nur gesucht, weil sie Frauen beeindrucken wollten. Also wenn du über Harald Schmidt liest, was der wohl für eine frustrierende Jugend hatte, ja, kam an keine Mädels ran und alles war, und er wollte eigentlich bis heute sich nur an diesen Frauen rächen, indem er wahnsinnig reich und erfolgreich geworden ist, hat er gesagt letztens erst wieder.
Echt? Das ist sehr lustig.
Ja.
Hat ja geklappt.
Ja,
ne?
Ja. Und hinterher fanden sie ihn alle toll. Oh, die Hände und wie der sich bewegt und so. War er doch sehr beliebt irgendwie bei den Frauen. Wie war es bei dir? Warst du ein Frauenschwarm?
Und zum Schluss ist er Kreuzfahrtkapitän. Mehr geht ja nicht.
Ja, aber echt.
Oder?
Ja.
Nee, eigentlich ein Schwarm. Ach, weiß ich nicht mal. weiß ich gar nicht mal. Ich habe natürlich, wie gesagt, meine erste Band gehabt mit 16, 17. Und wir haben auf der damaligen sogenannten Hamburger Szene, das war mal so ein feststehender Begriff, als es in Hamburg wirklich jeden Abend in verschiedenen Clubs, einer davon ist ganz berühmt, nämlich Onkel Pös Carnegie Hall, hat ja Uwe Lindenberg auch davon gesungen. Den Laden gibt's natürlich noch, ist eine Plakette draußen dran. Da haben alle gespielt, U2, als sie noch keiner kannte, und El Jarreau und alle Jazzgrößen, bis von Dizzy Gillespie bis Pat Metheny, alles, was Rang und Namen hatte. Und da haben wir als kleine minderjährige Boygroup mit unserer Skiffeltruppe haben da auch spielen dürfen schon. Mhm. Und insofern weiß ich gar nicht, Frauenschwarm.
Naja, aber Musik hat doch geholfen.
Ja, naja, aber das war nicht die, also das war nicht die Intention, um jetzt irgendwie Girls irgendwie eher, weiß ich nicht, so tiefer zu beeindrucken als weiß ich nicht. Das war nicht mein Ding. Ich habe einfach Musik gemacht, weil ich das geliebt habe. Und das hat sich dann so automatisch letztlich ergeben. Ich hatte eine große Jugendliebe und ansonsten eigentlich war ich jetzt nicht so ein
Abschlepper. Nee, warst kein Abschlepper. Aber hast du für jemanden geschwärmt? Für jemanden Prominenten? Gab's irgendeine Frau? Sag mal, wen fandst du toll?
France Gall.
France Gall. Die war so.
Die fand ich sexy.
Gott, die hab ich jetzt gar nicht so vor Augen. Hat die so eine Zahnlücke gehabt? Nee. Man denkt ja immer, alle Französinnen haben Zahnlücken. Okay.
Und die hat da, zum Beispiel, da schließt sich ja auf beängstigende Weise der Kreis. Die hat ja mal den Grand Prix de la Chanson d'Eurovision gewonnen mit dem Lied Poupée de Cire, Poupée de Sang. Auf Deutsch gesungen. Ah, das war eine schöne Party. Ja, Darling, und die war bon. Und über uns hing, als ich Feuer fing, ein rosarote Luftballon. Ja. Und die hat ja später dann der Computer Nummer 3 und so. Ja. Kennst du das alles noch? Das
hat
haben
die
wir
nicht
natürlich.
France Gall hat doch auch in den 80ern.
Ella.
Ella, oder?
Ja.
Ella.
Genau.
Ja, genau. Ja, gut.
Für die habe ich, aber da war ich also tatsächlich noch nicht minderjährig, noch nicht, aber da, das war eher eine Schwärmerei über die Bravo und so. Ne?
Ja. Für wen schwärmst du heute? Gibt's irgendeine Frau, wo du sagst, boah, die ist eine Bombe?
Ja.
Naja.
Ja, so jetzt, also für meine eigenen natürlich mal als.
Ja, klar, klar. Und dann halt.
Ja. Natürlich, Jennifer Lawrence finde ich ja natürlich
ja, fantastisch. Die ist, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wie die aussieht und wie lustig die auch ist.
Ja, die ist
auch so, mit der kannst du mit Gummistiefeln übers Feld rennen und sich mit Matsch bewerfen und gleichzeitig auf die Oscarverleihung gehen. Ich glaube, da ist alles möglich.
Ja, also die finde ich ganz lustig. Ich habe neulich gelesen, die hat ja auch keine Schauspielausbildung und nix. Mhm. Also und ist dann doch dahin gebracht. Also ist ein überschüttet mit Talent, die Frau, und wahnsinnig lustig. Und immer wenn ich die irgendwo sehe, finde ich, die spielt ganz toll, genauso wie Kate Winslet, die finde ich auch ganz toll.
Ja, ja.
Also
ja,
wirklich so ganz fein und irgendwie immer eher zurückgenommen, aber genau den Ton getroffen und so. Also dafür. Und natürlich, aber das ist eher so ein bisschen, ja, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Selma Hayek. Aber ich glaube, die finden alle Männer gut, oder?
Ja, ich glaube auch. Die ist ein Sexflummi. Beispiel mein.
Ja, na sicher, klar, dann brauche ich dich nur angucken.
Weißt du, ne?
Ist das ja auch.
Na, Sexflummi, aber die ist ja auch so klein und so wrr, und da hast du so das Gefühl, wenn du da so, also mal angenommen. Ja,
das musst du jetzt sagen, wenn ich das sagen
würde. Also ich spreche jetzt mal für Olli, jetzt mal angenommen. Nein, mal da hinten so bumm auf den Po und dann macht das richtig so wrrr.
Ja, sowas würde ich nie sagen, das denke ich auch nicht, weil das ist ja, das geht.
Nein, das geht gar nicht, das würde man dir auch ansehen, wenn du das denkst. Und dann, weißt du, würde man es ja doch wissen, was du für Gedanken hast.
Was dann los ist, weißt du ja.
Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, Das nächste, was kommt. Aber als Ditsche darfst du alles sagen.
Ja, Ditsche, aber jetzt sage ich dir was. Erstens mal, wir hatten das Thema ja schon, er ist jetzt kein Neutrum in dem Sinne so, aber das Thema ist nicht sein Thema. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in allem, was ich, sagen wir mal, komödiantisch, humoristisch, wie auch immer du das jetzt nennen willst, öffentlich, auf einer Bühne, in filmischen Arbeiten oder sowas mache und gemacht habe, mich das nicht interessiert, dieses ganze Thema breiter zu treten.
Nee, du bist ja immer, ist es ja immer total dezent alles, in jeder Rolle.
Ja, auch weil es ist auch so einfach. Es ist eigentlich so einfach, also alle sexistischen Themen irgendwie heranzuziehen, weil das funktioniert
immer.
Jetzt rein humortechnisch, funktioniert das immer irgendwo irgendwie.
Ja.
Ja? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das eine sportliche Herausforderung grundsätzlich immer war, dass ich sage, ich mache das jetzt alles ohne das Thema oder sowas. Aber es ist einfach nicht sein Ding. Ditsche ist ein ganz anderes Kaliber. Und ich denke auch immer, es ist immer gut, wenn man das Original ist und nicht der Aufguss von irgendwem oder irgendwas anderem.
Ja.
Und ein Ditsche ist... hat ein Alleinstellungsmerkmal und guckt immer von unten nach oben. Wir haben in über 300 Sendungen nicht ein einziges Mal wirklich irgendwie die Gefahr gehabt, dass irgendwas entgleist oder sowas, obwohl ja die Themen sozusagen nur in meinem Kopf waren und auch nie wirklich dann so ins Ziel gekommen sind, oft wie ich es vielleicht gedacht oder vorbereitet habe. Das ist jetzt auf der Bühne schon anders, weil ich stehe da ja allein, so wie es wirklich mal angefangen hat, ohne Schnickschnack, ohne Ablenkung, ohne irgendwas daneben gehen könnte mit oder was mich stützen könnte, wenn was daneben geht. Ein Spot, ein Mikrofon und ein Mann im Bademantel, der rauskommt und sagt, hier, pass mal auf, weiß was. So, und der den Leuten was erzählt. Und das Programm ist vielleicht anderthalb Stunden gestoppt und ist manchmal bis zu 3 Stunden, wenn die einfach, weil mir gerade noch was einfällt oder weil an dem Tag irgendwas passiert ist.
Können die Leute auch was reinrufen?
Ja, aber machen sie eigentlich nicht so.
Nee, ne?
Können sie theoretisch, tun. Ja, aber es ist jetzt nicht so ein Impro-Je-Kami-Abend oder so. Mhm. Das eigentlich nicht. Er erzählt schon seine Geschichten. Mhm. Ja. Und die sind natürlich vorbereitet in gewisser Weise, aber ich erzähle sie, würde ich mal sagen, es ist jetzt auch die dritte Tournee, die wir jetzt machen. Ab 16. September ist das hier. Jetzt schimmel ich schon doch tatsächlich die Daten.
Ich hätte sonst auch noch gefragt, ja.
So, aber es ist die dritte Tournee und tatsächlich ist jeder Abend dann doch immer, obwohl es eine Linie gibt, immer noch ein bisschen anders.
Ja. Wer hat den Bademantel aufbewahrt? Hast du den bei dir? Bringst du den mit oder gibt es jemand, der den dann bringt?
Nee.
In 10 Ausführungen?
Nee. Es gibt tatsächlich diesen einen von meinem alten Kumpel Carsten Peters, schöne Grüße von hier, und der ist es immer noch. Also nicht nur der Carsten, der ist es immer, aber auch dieser Bademantel ist tatsächlich der von seinem Papa aus unserer WG damals. Und er ist hinten natürlich schon ganz morsch.
Ja.
Er ist ja schon durchgedingst, ist also fein säuberlich mit was drüber gebügelt, mit so einem Bügeldings, dass der heil bleibt soweit.
Ja.
Und ich habe einen... Also erstmal sowieso unverlangt eingesandt. Das ist bei anderen Leuten, sind das Dickpics oder sind das irgendwelche Blumen, Bilder, Gedichte.
Du kriegst
das
ganze Programm.
Nein, ja. Aber ich gebe die dann weg oder was. Also und auch nicht Ditsche Bademäntel, sondern überhaupt Bademäntel.
Ja,
Leute. Ja. So, das muss ja nun nicht sein. So, aber wir haben tatsächlich vor einigen Jahren einer der zahlreichen Brüder meiner zauberhaften Partnerin ist auch Schauspieler, sind alle 3 Schauspieler, aber einer, der am Theater auch war, hat im Fundus zufälligerweise einen Bademantel hängen sehen, der gar nicht für eine Produktion war, sondern für die Schauspieler, wenn die irgendwie leicht bekleidet was spielen oder sowas und sich dann hinter der Bühne mal einen Moment umziehen müssen oder in die Maske müssen oder sowas. Und der war wirklich sehr alt und sehr aus der Zeit und sehr ähnlich.
Okay, das ist gut. Naja, dann.
Und den habe ich den übernommen.
Hast du, ja, ich würde sagen, den savest du dir einfach mal, weißt du, man weiß ja nicht, was passiert.
Den haben wir als Backup auf der Tour dabei.
Das ist die beste Nachricht, die wir kriegen konnten. Es gibt einen Ersatzbademantel. Das heißt, der Sache steht nichts im Weg. Ab 16. September geht's los. Ditsche auf Deutschlandtour. Und so schön, dass du heute bei mir warst, Olli.
Danke, ich freue mich wirklich sehr.
Ja, wir haben mal wieder richtig Zeit gehabt, ne?
Ja, aber nächstes Mal in Person.
Bitte. In Person, dann können wir ein bisschen, wie hast du gesagt, kuddeln? Nee, wie hast du es genannt?
Ja, muggelig, ein bisschen knuddeln.
Ja, können wir ein bisschen muggelig machen, genau. Ja. Olli Dittrich heute bei uns. Ach, das freut mich so, dass da jetzt so viele Leute bei ihm zuhören und in den Stadtpark kommen und da so großer Bahnhof ist. Also ein wirklich ganz besonderer Mann, der wirklich auch was ganz Besonderes kann und der sich selber auch misst an bestimmten Sachen. Also das fand ich ja interessant, wie er erzählt hat, dass er eben dann so eine Aufzeichnung macht und dann muss das auch auf die Minute genau hinhauen und anders macht das dann auch nichts. Dann wiederholt das lieber nochmal. Also der bleibt auch so seinen Prinzipien so treu. Daneben komme ich mir vor wie so ein
aber guck mal,
so eine Barbie-Puppe.
Der geht ansonsten nicht viel in Talkshows.
Ja.
Wo geht er hin, Barbara?
Zu uns.
Ja, zu dir.
Das ist schön und das soll auch immer so bleiben. Also, der wunderbare Olli Dittrich heute bei uns im Gespräch. Ja, und nächste Woche kommt ein neuer. Bis dann, alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. in der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de